Amen. Also die Schrift öffnen bei Lukas Kapitel 23. Ich möchte einfach eine Predigt halten über das Evangelium, also die gute Nachricht. Lukas 23, von Vers 39 ab. Und dann vielleicht habe ich noch ein paar Bibel holen für diejenigen, die keins mithaben. Da hinten. Lukas 23, Vers 39 geht die Geschichte über die Kreuzigung. Und da lesen wir in Vers 39 von Lukas 23. Aber die Übeltäter einer, die da gehängt waren, lästerte ihn und sprach: Bist du Christus, so hilfe dir selbst und uns. Da antwortete der andere, strafte ihn und sprach: Und du fürchtest dich auch nicht vor Gott, wie du doch in gleicher Verdammnis bist. Und zwar wir sind billig darinnen, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Dieser aber hat nichts Ungeschicktes gehandelt und sprach zu Jesu: Herr, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Bis soweit die Schriftlesung, lassen wir noch Gottes Segen fragen. Vater, wir danken für dein Wort und wir danken für deinen Sohn, der aus Liebe, deine Liebe hatte bewiesen, durch am Kreuz zu gehen, obwohl er unschuldig war. Von Feinde, von Barabbas, von Pilatus, alle haben gesagt, er ist unschuldig. Und doch musste er gehen, weil er musste sterben als Unschuldige für die Sünden von den Menschen, von seinen Feinden, seinen Übeltätern, seinen Jüngern, aber auch von jeder von uns, die hier heute versammelt sind. Ich bete, dass du dieses Wort deinen Segen gibt, Herzen und Gewissen empfindlich macht für dein Wort und vor allem dein Wort segnet überall, wo es heute gepredigt wird. Das fragen wir in Jesus Christus Namen. Amen. Das einfache Evangelium. Und das Evangelium ist eigentlich so einfach, dass die meisten Katholiken, Protestanten in der Landeskirche es nicht predigen. Das Evangelium ist, dass Christus gestorben ist, negativ, für unsere Sünden, negativ, begraben, negativ, und nach drei Tagen wiederum aufgestanden, positiv. Das ist ganz Evangelium. 75% negativ. Und hier sehen wir zwei Männer, die mit Jesus gekreuzigt sind und sie lästern. Also einer lästert, der andere die lästert nicht und kommt später zum Glauben. Und das steht für die zwei Religionen. Eine Religion lästert Jesus, die andere sagt, durch meine Religion kann ich zu Jesus Heil finden. Alle großen Religionen, die sind männlich geführt. Muslime haben nur Männer. Katholische Kirche, Gleichberechtigung, ein großer Witz. Du kannst immer Priester wählen in der katholischen Kirche und sicher kein Kardinal, Bischof, Kurikardinal oder Papst. Alles männlich. Aber Führer bei den Buddhisten sind männlich. Ich habe kein weiblicher Dalai Lama. Alles ist männlich bezogen. Ausnahme, bibelgläubige Christen, sollen das so sehen. Und einer von diesen Übeltätern, die macht, die schimpft ein bisschen mit Jesus. Ha, bist du wirklich Gottes Sohn? Rette dich dann. Zeig mir, was du drauf hast. Das ist auf die Straße auch heute. Du bringst das Evangelium und dann sagen sie, was kann dein Jesus tun? Ich habe mal gesagt, wenn er wirklich da ist, tötet, muss er mich mal töten, ja. So wird dann oft geschimpft. Und ein Christ verdient schlimmer dann das, was wir normal bekommen. Wir verdienen wie die Diebe Übeltäter hier an Kreuzigung und an ewige Hölle. Das ist, was wir verdienen wegen unserer Sünde, die wir ein Leben lang gegen Gott gesündigt haben. Ein verlorener Mensch, was ist das Kennzeichen? Er denkt zu viel von sich selber. Also, ich bin schon ein Sünder, aber ich bin nicht so schlecht wie er. Oder ich habe keinen Mord begangen. Oder vielleicht in meinem Herzen, aber nicht buchstäblich noch. Oder anders nur eins. Ein Sünder ist von Natur selbstgerecht. Ja, ich habe schon ein bisschen gelogen, gestohlen, aber nicht so schlimm wie er oder sie. Und diesen einen Übeltäter, die ist eine Ausnahme, weil er sagt zu Jesus, dieser hat nichts Ungeschicktes gehandelt und sagt dann zu Jesus, letzte Chance, die er hatte, Herr, gedenk an mich, Herr. Wenn du eine neue Übersetzung hast, das Wort Herr rausgeschnitten. Das heißt, ein Sünder nennt Jesus nicht mehr Herr, nur gedenk an mich. Aber Jesus ist nicht nur ein Kumpel, ein jüdischer Zimmermann, er ist der Herr, Gott, im Fleisch gekommen. Bewiesen hat er das durch seine Auferstehung von den Toten. Und kein Buddha, kein Konfuzius, kein Papst, kein Maria ist von den Toten auferstanden. Nur Jesus von Nazareth hat bewiesen, Gott im Fleisch zu sein. Nun, das heißt, der Teufel schafft nicht nur im Fleisch, mit Ausgang, Hurerei, Alkohol und so weiter, Drogen. Nein, es ist nicht da. Er schafft auch in Bibelübersetzung und ändert Gottes Wort. Die erste Frage des Teufels an Eva war, ja, sollte Gott gesagt haben. Zweifel an Gottes Wort, damit fängt Abfall an. Nun, die Frage, was sagt Jesus? Er sagt nicht als Antwort in Vers 43, ja, du sollst zu meiner Mutter Maria reden. Und dann geht es gut mit dir. Er sagt nicht, du musst die letzte Ölung und die sieben Sakramente halten und dann bekommst du Gottes Segen, dann kommst du im Himmel. Er sagt nicht, du musst den Hajj machen nach Mekka und dann kannst du vielleicht durch das Halten der fünf Säulen des Islams deine Sündenvergebung bekommen, die eine Milliarde Moslems heute glauben. Das sagt er nicht. In der Stunde des Todes sagt er nicht, rufe Maria an. Er sagt nicht, lass dich taufen und dann kommt es schon gut mit dir. Er sagt nicht, bekenne alle deine Sünde. Sagt er auch nicht. Er sagt zu diesem Übeltäter, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Ein guter Moslem, die sagt, aber das glaube ich nicht. Weil ein Moslem glaubt nicht, dass Jesus Christus gestorben, begraben und nach drei Tagen wiederum auferstanden ist. Die sagt, Jesus ist nach Indien gegangen, ist in 127 nach Christus, ein alter Mann, gestorben und dort hat er auch seine Weisheit bekommen von diesen Buddhisten und Hinduisten. Durch Meditationsübungen hat er das sich eigen gemacht. Ein großer Müll. Keine einzige Begründung dafür. Und dieser Mann kam in Paradies. Was ist Paradies? Es ist ein persisches Wort für Garten. Ein Garten mit Tieren, Pflanzen, alles ist perfekt, noch nicht zu schaffen. Also ein bisschen sitzen, so wie schönes Wetter hier und auch für die Ewigkeit. Das ist Paradies. Das möchte jeder Mensch. Wenn er ein bisschen Geld hat, geschafft hat, möchte ja ein Mensch ein Haus kaufen mit einem Garten und dann irgendwo einen kleinen Teich oder so etwas und eigentlich das ursprüngliche Paradies nachahmen. Das ist sein Ziel. Die Frage ist, wie kannst du ins Paradies kommen? Was lesen wir hier? Einfach ein Person vertrauen, Jesus Christus. Ist das alles? Das ist alles. Du sagst da, aber ich möchte in die Verdammnis gehen. Das ist auch kein Problem. Weißt du, wie du das tust? Du musst alles vertrauen, mit Ausnahme von Jesus Christus. Du schaffst es. Du kannst ganz religiös sein, alle Sakramente halten, fünf Säulen des Islams halten, einen Hajj machen nach Mekka, achtfältige Pass vom Buddha suchen und dann schaffst du es. Ewige Verdammnis. Du kannst auch sagen, ich bin überhaupt nicht religiös, das ist alles Blödsinn. Ich lebe, wie ich will. Das schafft es auch. Beide Gruppen gehen in ewige Verdammnis. Nur eine Gruppe nicht, die nur ein Person vertraut, Jesus Christus, für diesen Übeltäter her. Herr, gedenk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Paulus nennt zijn tijd als orthodoxe Jude, een carrière had hij gemaakt, die is rabbi, drek. Hij neemt het drek. Hij neemt het niet ernst, dat het geen einzige Hilfe gehad had om voor hem ewiges leven te bekommen. Alle sieben grote wereldreligionen, boeddhisten, taoïsten, mohammedanen, hindoeïsten, shintoïsten, protestanten, rijksorthodoxen, serbisch-orthodoxen, katholieken, hebben één ding gemeen: ik moest etwas doen. Unterschied mit all diesen Religionen und Jesus ganz einfach. Ein Wort. Jesus sagt, verbracht, getan. Alle Religionen sagen, etwas tun, ich muss etwas tun. Jesus sagt, komm zu mir und ruhe in mein Werk am Kreuz. Alle Religionen sagen, du musst etwas tun und ja, vielleicht schafft es, aber vielleicht auch nicht. Gehen wir weiter in Lukas 23, da lesen wir in Vers 44, und es war um die sechste Stunde, und es war ein Finsternis über das ganze Land bis an die neunte Stunde. Und die Sonne verlor ihren Schein, und der Vorhang des Tempels zerriss mitten in zwei. Und Jesus rief laut und sprach: Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Und als er das gesagt, verschied er. Da aber der Hauptmann sah, was da geschah, preisete er Gott und sprach: Fürwahr, dieser ist ein frommer Mensch gewesen. Ein Hauptmann über 100, ein harter Arbeiter, ein harter Kerl, ehrlicher Kerl, verantwortlicher Kerl. Er wurde errettet hier beim Kreuz aus Heiden, genauso wie Cornelius in Apostelgeschichte 10. Er hat verstanden, Gottes Gericht kommt, obwohl ich es verdient habe, kommt nicht auf mich, aber auf diesen frommen Mensch. Er hat das verstanden, ein Vikar. Der Papst nennt sich die Vikar Gottes oder die Vicarius Filii Dei, der stellvertretende Sohn Gottes. Das ist ein großer Blödsinn, eine Ketzerei. Jesus ist hier stellvertretend für Gott am Kreuz gegangen, meine Sünden für Gott auf sich zu nehmen. Wir lesen in Vers 48, in alles Volk, das dabei war und zusah, dass sie sahen, was da geschah, schlugen sich an ihre Brust und wandten wieder um. Das ganze Volk. Das ist wie die Mittelosten, sind es auch in Pakistan auch. Wenn jemand stirbt, dann sind alle Frauen und zerreißen ihre Kleider und stauben den Kopf und so. Das geht tagelang durch. Das ist eine Art von Ausdruck. Das ist normal da. Sie sind viel emotionaler, wie wir hier in deutschsprachigen Raum. Schauen auf die Brüste. Und sie wussten, warum tun sie das? Sie haben einen unschuldigen Mensch gekreuzigt. Simon Petrus sagt, ihr habt es in Unwissenheit getan. Jesus Christus sagt, Vater, vergib ihnen, weil sie wissen nicht, was sie tun. Judas Iskariot sagt, ich habe unschuldiges Blut verraten, sprechen wir von Jesu Blut. Und die Frau von Pilatus sagt, hab nichts zu tun mit diesem gerechten Mensch, sprechen wir von Jesus Christus. Aber sie wusste nicht, dass diesen Jesus, diesen Zimmermann, der Herr der Herrlichkeit war, die mit seinen Fingern das ganze Universum geschaffen hat. Er sprach, es war da. Es waren die Sterne, der Mond, die Sonne, die ganze Milchstraße. Durch ein Wort hat er das so gemacht. Und dieser Gott wurde als Mensch, als Zimmermann am Kreuz genannt. Obwohl er Wunder getan hat, Leute auch von den Toten auferweckt hat, nur Gutes getan hat, wurde er einfach gekreuzigt. Wir lesen Lukas 23, Vers 49. Es stunden aber alle seine Verwandte von Ferne und die Weiber, die immer aus Galiläa waren, nachgefolgt und sahen das alles. Die Weiber, die Frauen waren auch da. Die haben immer Jesus gedient mit ihren Gütern. Die haben immer Jesus, sind sie immer gefolgt. Nicht in die kleine Gruppe von 12, aber sie waren immer da. Und nochmals, wenn du große Religionen studierst, dann nehmen wir Katholizismus. Wenn die Frau gut behandelt hat, wie war die Position der Frau im dunklen Mittelalter? Nicht gut. In Islam heute, die haben überhaupt keine Rechte. Jeder Mann kann sich von seiner Frau scheiden lassen, er kann sie töten, wenn er möchte, nach der Scharia, er braucht sich nicht dafür zu verantworten. Und 1 Milliarde Muslime. Hinduisten, Buddhisten und die Fernosten haben null Rechte. Liebe Schwestern, ihr seid froh, dass ihr hier im Westen seid, wo die Christenheit durchgekommen ist. Wo die Bibel durchkommt, haben die Frauen ein Recht, eine Position, eine wichtige Aufgabe, um für den Herrn zu erledigen. Und nochmals, eine Frau wird niemals recht behandelt, in keiner Religion, bis Jesus Christus erscheint. Er sorgt immer gut für die Frau. Mohammed ahnt eigentlich ein abfälliger Jude nach, die versucht, Moses nachzuahmen. Moses war ein militärer Befehlhaber, die Völkermord gepflegt hat. Das ist, was heute in ISIS passiert, in Norden Irak und Syrien. Die gehen, im Namen Allah sollen wir, jeder, der nicht glaubt, wir wollen, einfach enthaupten oder schrecklich folgen und dann töten. Nachahmen, was wir sehen im Alten Testament. Alten Testament war der Grund, dass Gott das Volk Israel nützte, als Strafe wegen die Kinderschänderei, Pädophilie, Kinderopfer, Perversion, Sexperversion, die da geschehen war, 400 Jahre lang. Und die Völker wurden gerichtet, durch das Volk Israel, durch Josua und Mose, militärer Befehlhaber. Aber was da heute passiert mit ISIS in Nordirak, ist ein Schande. Da werden unschuldige christliche Kinder, Kurde, Alevite, Schiite, umgebracht bei den Tausenden von Sunni-Moslems. Im Namen Allahs, Allah will es. Wie die Kreuzzüge damals im Namen vom Papst. Gott will es. Gefährliche Leute. Gefährliche Religionen. Religionen sind gefährlich. Jesus Christus hat niemals einen Krieg verursacht. Der Koran sagt, da ist kein Zwang in der Religion. Ein großer Witz. Die ganze ISIS mit dem Koran in der Hand enthauptet en masse die Leute. Frauen, Kinder, Männer, en masse. Wir lesen in Lukas 23, dass Jesus da begraben wird. Vers 50, und siehe, ein Mann mit Namen Josef, ein Ratsherr, der war ein guter, frommer Mann. Der hatte nicht bewilligt in ihren Rat und Handel. Der war von Arimathea, der Stadt der Juden, der auch auf das Reich Gottes wartete. Der ging zu Pilatus und bat um den Leib Jesu und nahm ihn ab, wickelte ihn in Leinwand und legte ihn in ein gehauenes Grab, darin niemand je gelegen war. Und es war der Rüsttag. Und der Sabbat brach an. Das war Donnerstag, ein besonderer Sabbat. Jesus wurde am Mittwoch gekreuzigt. Donnerstag war ein besonderer Sabbat. Nicht am Freitag gekreuzigt, wie alle Katholiken lernen. Es folgte aber die Weiber nach, die mit ihm kommen waren, aus Galiläa und beschauten das Grab und wie sein Leib gelegt war. Die Frauen haben gut geschaut, nicht die Männer. Und sie kehrten aber um und bereiteten Spezerei und Salben. Und den Sabbat über waren sie still nach dem Gesetz. Das war der Donnerstag. Seit das Neue Testament offenbar wird, werden die Frauen recht behandelt. Wer kommt als Erste bei der Auferstehung Jesu? Eine Frau. Kein Mann, die Frau. Du sagst, aber ich möchte eine gute Frau finden. Weißt du, wie du eine gute Frau findest? Eine Frau, die Jesus Christus liebt. Die ist eine gute Frau. Ja. Weißt du, was die meisten Frauen heute sind? Keine gute Frau. Weißt du, warum nicht? Sie lieben nicht Jesus Christus. Amen. Amen, Amen, Amen. Ja, niemand sagt Amen, ich sage mal Amen darauf. Das ist die Wahrheit. Jawohl. Für Männer gilt genau das Gleiche, liebe Dame. Ein schlechter Mann ist ein Mann, der nicht Jesus Christus liebt. Amen. Jawohl, das ist so. Und ein guter liebt Jesus Christus. Warum? Weil ein Mann Jesus Christus liebt, dann lernt ein Mann erstens sich selbst zu verneinen und erstens den Herrn, nach seiner Frau und Kindern, danach sich selber zu platzieren. Und andersrum genau ist das Gleiche so. Nun, eine Frau sucht unbewusst eine loyale, mutige, höfliche, anständige, reine Mann. Na, ist die beste Wahl? Jesus Christus. Wenn du so einen Mann suchst, komm zu Jesus Christus. Das Beste, was du tun kannst. Und hier sehen wir, dass da ein Mann genannt Josef heißt, von Arimathea. Und die fragt das Leib von Jesus, von Pilatus. Leib von Jesus an Pilatus. Und das ist ein Glaubensschritt, weil er möchte ein ehrbares Begräbnis haben für einen Kriminell. Weil Jesus, nochmals, in der Augen der Welt, ist ein Übeltäter, ein Dieb, ein Mörderer. Der Koran sagt dann, die wird gegeben von einem Engel mit 600 Flügeln, Gabriel, nach David. Ebenso wie der Gründer von den Mormonen, Joe Smith, seine Offenbarung bekam von dem Engel Moroni. Aber die Bibel sagt, dass der Teufel erscheint als ein Engel des Lichts, eine Erscheinung des Lichts. Engel haben kein Flügel. Eigene Engel sind junge Männer ohne Flügel. Teufel haben Flügel. Beelzebub, so wie der Teufel angedeutet im Evangelium, heißt Herr der Fliege. Das heißt, wenn in der katholischen Kirche die kleine Babys sind mit Flügeln, sind das keine Engel. Nach der Bibel dann. Und dann sehen wir in Lukas 24, dass die Frauen auf dem Sabbat sehr früh zum Grabe kommen und tun die Spezereien, die sie bereitet hatten, und etliche mit ihnen. Und Vers 2 von Lukas 24 sagt, sie fanden aber den Stein abgewälzt von dem Grab und gingen hinein und fanden den Leib des Herrn Jesu nicht. Und da sie darum bekümmert waren, siehe, da traten zu ihm zwei Männer mit glänzenden Kleidern. Das sind Engel. Das sind Männer. Sie haben glänzende Kleider, aber sie haben keine Flügel. Das sind normale junge Männer von so ungefähr 33 Jahre alt. Und die fragen dann an diese Frauen, was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Das ist die wichtige Frage. Alle religiösen Führer sind tot. Von Mohammed, von jedem Dalai Lama, von Buddha, Siddhartha Gautama. Alle religiösen Führer sind tot im Grab. Von einer ist niemals ein Gebein gefunden von Jesus Christus. Das Grab ist leer. Wo ist der? Er ist nicht hier. Er ist verschwunden. Jahre her gab da mal einen schwarzen Prediger, hat es schon mal erwähnt, dass am ersten Tag, Donnerstag, war es dann, Mittwoch ist Jesus gestorben, war drei Tage und drei Nächte im Grab. Donnerstag kommt der Teufel vorbei und sagt zum Tod: Tod, wie geht's mit diesem Jesus? Ah, sagt der Tod, kein einziges Problem. Schon alles ruhig hier. Gut, sagt er. Der Teufel, halt es so gut. Zweiten Tag, Freitag, Teufel kommt vorbei. Und wie geht's da so? Ja, sagt er, warum bist du so nervös dann? Ja, sagt er, weißt du, das alte Buch, diesen nicht zu verstehen. Luther, die Bibel sagt, dass er 3 Tage hier im Aufersteht natürlich. Ha, sagt der Tod, 4000 Jahre lang hat noch niemand von den Toten auferstanden. Ich habe fest und kein Bewegung. Gut, sagt der Teufel, freut mich. Samstag kommt er wieder vorbei. Tod? Ja, sagt er. Und wie geht's da mit diesem schrecklichen Übeltäter und Mörder und diesem Jesus? Er sagt der Tod, ja, ist noch immer hier. Noch immer hier. Ja, sagt er. Aber du tust ein bisschen unsicher. Er sagt, ja, weißt du, ich habe ihn schon. Aber er bewegt sich ein bisschen. Weißt du, er kommt ein bisschen Bewegung hin und da passiert etwas mit diesem Körper, da kommt etwas rein aus Paradies, eine Seele, und es bewegt sich, es kommt nach oben und ich kann es nicht mehr halten. Und dann sagt er, ja, dann kommt dieser Mensch aus dem Tod zurück. Der Körper steht von den Toten auf. Noch niemals passiert. Und diesen Körper lebt noch immer, Auferstehungskörper, im dritten Himmel. Was tut er nun? Er betet für alle hier, die von Neuem geboren sind. Er betet als Bräutigam für seine Braut, die Gemeinde. In Lukas Kapitel 24 lesen wir, dass da einige Frauen kommen. Und nehmen wir ehrlich an, wenn du Gott wärst, hättest du dann erstens gesagt, ich lasse mal ein paar Frauen Zeugnis geben? Nein, er sagt natürlich, ein paar Männer, kräftige Männer mit klarem Zeugnis. Nein, er erlaubt, dass Frauen als Erste zu Jesus kommen. Das zeigt eine Sache, dass Frauen auch mehr Vernunft haben als Männer. Wenn es kommt, dass sie Hilfe braucht. Eine Frau ist eher geneigt zu sagen, ich brauche Hilfe, Gott hilf mir. Ein Mann denkt, ich frage niemand. Wenn ich halb tot bin, frage ich mal jemanden. Ich schaffe das selber schon. Self-made man. Und die gehen oft eher in die Hölle als eine Frau, die sagt, ich brauche Hilfe von Gott. Gott hilft mir. Und so sind die Frauen hier auch. Die kommen dann, bekommen ein Begegnung mit den Engeln. Und die Engel sagen, er ist nicht hier, er ist auferstanden. Gedenket daran, wie er euch sagte, da er noch in Galiläa war. Und sprach, des Menschensohn muss überantwortet werden, in die Hände der Sünder und gekreuzigt werden und am dritten Tage auferstehen. Und sie gedachten an seine Worte. Und sie gingen wieder vom Grab und verkündigten das alles den Elfen und den anderen allen. Kannst du dir vorstellen? Die Elfen sind da, alle Männer, Fischer, harte Männer. Und dann kommt ein paar Frauen und sagen, ja, er ist auferstanden. Was sagen die Elfen dann? Die Spinner. Weiberrede. Keine Ahnung. Ob die ein Gespenst gesehen oder so. Das ist ja die Antwort gewesen. Vers 9, und sie gingen wieder vom Grabe und verkündigten das alles den Elfen und den anderen allen. Es war aber Maria Magdalena und Johanna und Maria, des Jakobus Mutter, und andere mit ihnen, die solche den Aposteln sagten. Bedeuchten sie ihre Worte eben als wär's Märlein und glaubten ihr nicht. So, keiner hat gesagt, glaub's. Jesus hat ein paar Mal gesagt, ich stehe 3 Tage auf. Sie haben die Schrift gehabt, sie haben diese Worte gehabt, sie haben ihn geliebt. Und dann kommen die Frauen und sagen sie, wahrscheinlich, als Frauen sind, dann muss es sicher nicht wahr sein. Die spielen. Falsch, die Frauen haben recht gehabt. Und die auserwählten Jünger, die Aposteln, haben keinen Glauben gehabt. Petrus aber stund auf und lief zum Grab und bückte sich hinein und sah die Leinentücher allein liegen und ging davon. Und es nahm in Wunder, wie es zuging. Mehr allein. Zeugnis von Frauen, das muss man nicht ernst nehmen. Und dann lesen wir ein bisschen weiter im Johannesevangelium, die nach der Auferstehung auch Johannes zum Grabe kommt. Johannes Kapitel 20, Vers 6, da kam Simon Petrus ihm nach und ging hinein in das Grab und sieht den Leinen gelegt und das Schweißtuch, dass Jesu um das Haupt gebunden war, nicht zu den Leinen gelegt, sondern beiseits, eingewickelt an einen besonderen Ort. Das machst du nicht, wenn du ein Leib raubst. Da ging auch der andere Jünger hinein, das ist Johannes, der am ersten zum Grabe kam und sah und glaubte es. Denn sie wussten die Schrift noch nicht, dass er von den Toten auferstehen müsste. Wir gehen die Jünger wieder zusammen. Dann kamen sie zusammen und haben gesagt, hey, was ist hier passiert? Das Leib ist nicht mehr, soll er wirklich auferstanden sein? Wäre, hätten diese Frau die Wahrheit gesprochen und wäre es kein Märlein. Sie wussten nicht über die Auferstehung von den Toten. Schon aus den Toten, nicht von den Toten. Das ist wichtig hier. Weil hier lesen wir, dass da eine Auferstehung stattfindet. Und die Auferstehung und der Blutvergießen wird nicht erwähnt in Anfang Apostelgeschichte. Aber wir sehen hier in Johannes Kapitel 12, dass da Maria eine spezielle Begegnung bekommt mit Jesus Christus. Johannes 20, Vers 11. Maria aber stund vor dem Grabe und weinte draußen. Als sie nun weinte, guckte sie in das Grab und siehe zwei Engel in weißen Kleidern sitzen, einen zu den Häupten und den anderen zu den Füßen, dass sie den Leichnam Jesu hingelegt hatten. Und dieselben sprachen zu ihr, Weib, was weinst du? Das empfinde ich nicht, Weib, was weinst du? Sie spricht zu ihnen, sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und als sie das sagte, wandte sie sich zurück und sieht Jesus stehen und weiß nicht, dass es Jesus ist. Wahrscheinlich hat sie Augen voll mit Tränen, ganz durcheinander. Und spricht Jesus zu ihr, Weib, was weinst du? Jesus ist die Erste, die mit Maria spricht. Warum? Maria nimmt die Mühe, speziell zu kommen und Jesus zu suchen. Das zeigt was? Dass oft eine Frau eher zu Gott kommt als ein Mann. Weißt du warum? Eine Frau ist eher geneigt, Hilfe zu suchen. Ich weiß nicht mehr. Gott hilft mir. Und wenn du mit deiner Anliegen zu Gott kommst, offenbart Gott sich an dir. Aber oft weißt du nicht, es ist Jesus, der dich sucht. Du sagst, ich suche Gott. Und Gott sagt, ich offenbare mich in Jesus von Nazareth. Und dann sagt Jesus zu ihr, Weib, was weinst du? Wie dich empfinde ich. Wen suchst du? Jesus weiß ganz genau, warum sie weint. Er weiß ganz genau, was sie sucht. Das ist typisch Jesus. Jesus möchte hören von dir, was du auf dem Herzen hast. Wie ein Vater oft hören möchte von seinem Sohn, Papi, ich möchte das. Nein, er muss ihn fragen. Gott möchte, dass du lernst zu fragen, zu bitten zu Gott. Sie meinet, es sei der Gärtner und spricht zu ihm, Herr, hast du ihn weggetragen, so sage mir, wo hast du ihn hingelegt? So will ich ihn holen. Der Gärtner, denkst du das so. Blödsinn für diese Frau, Gärtner. Aber ist nicht so dumm, weil Adam war in einem Garten, er war ein Gärtner. Jesus wird genannt der letzte Adam. Er kam aus dem Paradies, wo Adam war. Einmal sollen wir im Paradies sein, als Gärtner. Das heißt, sie war schon schlau. Und dann sagt Jesus zu ihr, Maria. Da wandte sie sich um und spricht zu ihm, Rabuni, das heißt Meister. Endlich offenbart Jesus sich an ihr. Warum? Sie sucht. Wenn du suchst, findest du. Wenn du nicht suchend bist, du kannst hier sitzen, dann findest du keine Rettung in Jesus Christus. Du musst suchend sein. Meine Frage ist, suchst du wirklich Vergebung deiner Sünde? Suchst du wirklich wahres Glück und Friede bei dem lebendigen Gott? Und Maria hat ihn gefunden. Sie erkannte ihn bei seiner Stimme. Jesus sagt in Johannes 10, ich bin der gute Hirte und die Schafe hören meine Stimme. Du hörst, du verstehst die Stimme Gottes. Wenn du Gottes Wort liest und hörst oder am Predigt und sagst, das ist von Gott. Das ist genau wie Gott persönlich zu mir spricht. Was tust du mit seiner Stimme, wenn er dich ruft? Und er darf in Vers 17 sie darf ihn nicht berühren. Jesus sagt zu ihr, rühre mich nicht an. Ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater. Gehe aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Er musste erst nach oben gehen. Er geht nach oben. Er kommt direkt wieder nach unten. Aber später, in Apostel 20, ein bisschen weiter, dann dürfen die Jünger ihn berühren, körperlich berühren. Das heißt, er war nicht ein Gespenst. Von ein Bild in den Gedanken der Jünger. Er war eine Person von Fleisch und Bein. Aber er hat einen Auferstehungskörper gehabt. Und er kam, er ging im Totenreich, er ist in die Hölle gegangen, nach Paradies gegangen, hat das Gefängnis die erretteten Leute festgehalten und sie mitgenommen im dritten Himmel. Und da ist die Frage natürlich, wie weit ist der Himmel weg? Ist er Millionen Lichtjahre weg? Unsere Sonne ist, glaube ich, 93 Millionen Lichtjahre entfernt von der Erde. Ja, der dritte Himmel soll noch viel weiter weg sein. Aber am Ende von Apostelgeschichte 7, wenn Stephanus gesteinigt wird, dann sagt Stephanus, ich sehe den Himmel geöffnet und der Sohn des Menschen stehen an der rechten Hand des Vaters. Also irgendwo kann man vielleicht den Himmel sehen. Ist nicht so weit weg, als wir denken. Und Jesus war vielleicht gegangen und zurück in 2 Stunden. Ich habe oft gedacht, als Idee, wenn du die Feste hast hier, das Wasser oben und unten, da kann es vielleicht ein bisschen ein. Über die Fische ist ein Spiegel, ist mit erfroren. Wenn es ein Spiegel ist und auch ein Spiegel ist, wenn du 2 Spiegel hast, dann kann vieles sich widerspiegeln. Ist es nicht so weit weg, als unsere Astronomen uns lehren. Milliarden Lichtjahre weg und so weiter. Aber gut, das wichtigste Teil hier von der Rettung von Maria ist, dass sie glauben muss an die Auferstehung von Jesus von Nazareth. Und 1. Korinther 15 sagt, wenn Jesus nicht auferstehen wäre, auferstanden wäre, sind wir noch immer in unserer Sünde, sind wir Lügner, bin ich ein Lügner als Prediger, bin ich ohne Hoffnung, ohne Gott, bin ich in meiner Sünde und bin ich der elendste aller Menschen. Weil ich hoffe etwas, was nicht existiert. Wenn die Auferstehung nicht stattgefunden hätte. Weil keine Religion gibt eine Hoffnung. Und wenn Jesus nicht auferstanden wäre, gibt es keine Hoffnung für dich. Musst du in deine Sünden sterben und in die Hölle gehen und für ewig deine Sünde schuld gegen Gott in die Hölle bezahlen. Weil Gott existiert ewig und die Sünde bleibt deswegen auch ewig und die Strafe bleibt deswegen ewig. Aber, dann lesen wir das hier ein wenig weiter. In Lukas 24, dann gibt es die Geschichte von den Emmaus-Jüngern. Es gibt da Jünger, die gehen von Jerusalem nach Emmaus, ein kleines Ort neben Jerusalem, und sprechen dann über Jesus. Kleophas und eine andere Person. Und wir lesen in Vers 13, siehe, 10 aus ihnen gingen an selben Tagen in einen Flecken, der war von Jerusalem 60 Feldwegs weit, das Name heißt Emmaus. Und sie haben miteinander gesprochen, und es geschah, dass sie so redeten und befragten sich miteinander, nahte Jesus zu ihnen und wandelte mit ihnen. Ab und zu kommt Jesus mit dir. Und er möchte von dir hören, was in deinem Herzen ist. Er weiß das schon. Aber er möchte hören aus deinem Mund, was liegt dich auf dem Herzen. Wir lesen in Vers 16, aber ihre Augen wurden gehalten, dass sie ihn nicht kannten. Er sprach aber zu ihnen, was sind das für Reden, die ihr zwischen euch handelt unterwegs und seid traurig. Jesus weiß die Antwort schon. Er möchte es aus seinem Mund hören. Und da sagen diese 2 Männer, da antwortete einen mit Namen Kleopas und sprach zu ihm, bist du allein unter den Fremdlingen zu Jerusalem, die nicht wissen, was in diesen Tagen drinnen geschehen ist? Und da sagte der Herr zu ihm, welches? Er ist das Thema von alles gewesen. Es ging alles um ihn. Und er sagte, welches? Nochmals klar. Jesus möchte von dir hören, was liegt in deinem Herzen, was ist dein Problem. Sag's mir, wenn ein kleines Kind sagt so lang, Papi, Papi, ich will das und ich bin so traurig und das und das und das. Du hörst gerne, was in die Seele vom Kind ist. Gott möchte gerne hören, was in deiner Seele ist. Und dann bist du zu stolz, das zu Jesus zu sagen. Jesus muss es rausholen. Welches? Sie besprachen zu ihm das von Jesus von Nazareth. Welcher war ein Prophet, mächtig von Taten und Worten vor Gott und allem Volk, die in unsere hohen Priester und Obersten überantwortet haben zur Verdammnis des Todes und gekreuzigt. Wir aber hofften, er sollte Israel erlösen. Und über das alles ist heute der dritte Tag, dass solches geschehen ist. Auch haben uns erschreckt etliche Weiber der unseren, dass sie früher bei dem Grabe gewesen, haben sein Leib nicht gefunden, kommen und sagen, sie haben ein Gesicht der Engel gesehen, welche sagen, er lebe. Etliche unter uns gingen hin zum Grab und fanden sie auch so, wie die Weiber sagten. Aber ihn fanden sie nicht. Sie geben die Tatsache. Sie sagen, was auf ihrem Herzen ist. Und dann kommt Jesus mit seinem empfindlichen Wort. Er ist knallhart. Er sagt so, O ihr Toren und träges Herzen zu glauben allem, was die Propheten geredet haben. Mit anderen Worten, die Jünger sind träges Herzens, sind töricht, sie haben kein Glauben. Das ist genau mit vielen von Christen. Kein Glauben. Unglaube ist, was dich verdammt. Glaube ist, was dich rettet. Unglaube sorgt, dass du keinen Schritt machst, um weiter zu wachsen. Typisch Jesus. Er gibt keine Hilfe. Aber persönliche Trost, wenn du dein Herz ausschüttelst. Und sein Name ist Autor. Und sie müssen glauben, das Gesetz und die Propheten. Und im Moment, dass du das Buch glaubst, das Alte Testament, sollst du auch glauben, wie es erfüllt worden ist in Jesus Christus. In den Augen von Judaismus, Judentum, Katholizismus, Mohammedanismus, ist es eigentlich so, dass sie ein totes Buch haben, aber glauben nicht, was darin geschrieben steht, von einem lebendigen Jesus Christus, mit dem du eine lebendige Beziehung haben kannst. In Lukas 16 sagt Jesus zu diesem über diese Geschichte von dem reichen Mann in der Hölle, dass der reiche Mann möchte gern, dass Jesus jemanden von den Toten schickt, um seine fünf Brüder zu warnen, die eben so leben wie die Hölle, wie ein Teufel aus der. Und er sagt Abraham, sie haben Mose und das Gesetz, was ihnen sie hören. Das Problem. Die meisten Leute glauben nicht, was hier geschrieben steht. Und Gott sagt dann nicht, ich schicke jemanden von den Toten, die euch warnt. Nein, das, was ihr hier habt, reicht für diese Rettung von eurer unsterblichen Seele. Die moderne judaistische Rabbis, die jüdischen Rabbis, die lernen nur das Gesetz und niemals die Propheten. Weil die Propheten sprechen immer vom ersten und zweiten Kommen von Jesus Christus. Und alle Rabbis heute verneinen, dass Jesus der Messias ist. Deswegen werden niemals die Propheten gelernt, weil unter den Juden. Und der einzige Grund, warum heute noch ein Jude auf Erde ist, ist wegen Gottes Barmherzigkeit. Nur Gottes Barmherzigkeit. Und ich habe einige Bücher gelesen von Juden, unter anderem, die den Holocaust überlebt haben. Und es ist schrecklich zu sehen, ein Buch ist von Martin Gray mit dem Titel, von dem ich geliebt habe. Er beschreibt seine ganze Überlebenstour aus Polen, aus Auschwitz. Endlich kommt er nach Amerika, heiratet eine wunderschöne holländische junge Dame, hat einen Handel in Möbel und Antik an der Südküste mit Frankreich, waar alle Millionärs sind, Nizza, Monaco. Hat alles aufgebaut und dann plötzlich kommt er mit seinem Auto nach Hause. Brand. Er kommt da, alles abgefackelt. Auch Frau verbrannt. Alles verloren. In einem ganzen Buch, wie er von nichts, von einem geflüchteten Jude aus Auschwitz, zijn ganze Familie wird vergast. Ein Imperium aufbaut, alles wieder verliert. Kein einziges Mal sagt er, dank Gott, er hat mich errettet vom Vernichtungslager. Dank Gott hat er mir eine gute Frau gegeben. Dank Gott habe ich etwas geschafft. Er sagt nur ein Ding, durch meine Kraft, meine Überlebensstrategie habe ich es geschafft. Das ist ein beängstigendes Buch. Das ist ein typisch von einer selbstgerechten Sünde, die einfach sagt, ich packe es schon. Und niemals Gott zur Hilfe fragt. Das ist die meisten hier in der Schweiz heute. Ich bin religiös, ich bin ein bisschen religiös, katholisch, Moslem, Landeskirche. Ich schaffe es schon, du schaffst es nicht. Du brauchst ein Glaube zu haben, ein Vertrauen an einen Retter, Jesus Christus. Er alleine kann dich retten. Glaubst du das? Und was macht Jesus Christus bei diesem Emmaus-Jünger? Er tut, als ob er weiterziehen möchte. Und er sagt in Vers 28, sie kamen nahe zum Flecken, da sie hingingen. Er, Jesus, stellte sich, als wollte er Führer gehen. Das ist oft so. Du kommst hier, du hast Gottes Wort, und Jesus tut es, ob er weitergehen möchte. Aber er möchte, dass du ihn fragst. Jesus, willst du mich helfen? Willst du mein Herz kommen? Willst du meine Sünde vergeben? Das musst du tun. Er tut es nicht. Du musst zu ihm kommen. Du musst ihn fragen. Wir lesen dann weiter. Sie benötigten ihn und sprachen, bleibe bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Er ging hinein, bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, da er mit ihnen zu Tische saß, nahm er das Brot, dankte und brach es und gab es ihnen. Da wurden ihre Augen geöffnet und erkannten ihn und er verschwand vor ihnen. Und dann sagen sie zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, da er mit uns redete auf dem Wege, als er uns die Schrift öffnete. Da kommt der Punkt, dass du sagst, es brennt in mich, es ist die Wahrheit. Ich brauche das, ich weiß, dass diesen Jesus an der Tür meines Herzens klopft und sagt, ich möchte reinkommen, dass du mit deinem Vertrauen allein zu ihm kommst und dass durch dein Glaube deine Sünden weggenommen werden. Gott möchte deine Augen öffnen. Vers 32, Vers 36. Dass er aber davon redete, trat er selbst, Jesus, mitten unter sie und sprach zu ihnen: Friede sei mit euch. Lüge sind ängstlich für den orthodoxen Juden, gibt heute auch Grund, weil die Juden haben auch ihre Mafia, die jagen auch Missionare in Israel. Wenn sie einen finden, versuchen sie alles, um ihn aus dem Land zu schmeißen. Und sie haben Angst gehabt, in Apostel sehen wir oft, dass Paulus und Petrus gejagt wurden von orthodoxen Juden. Sie haben Stephanus gesteinigt. Und sie haben deswegen Angst. Und die Türen sind geschlossen. Und Jesus kommt unter ihnen und sagt als Erste: Friede sei mit euch. Er soll besser gesagt haben: Schande auf euch. Weil sie haben all diese Zeugnisse gehört, sein Körper nicht gefunden, die Schrift gehört und sie glauben noch immer nicht. Sie sind ungläubige Jünger. Und die Jünger sind terrorisiert. Und sagen, ein Geist hat kein Fleisch und Bein, sagt Jesus. Berühre mich, dann sagen sie, kommen sie an und berühren ihn. Und es ist in das Fleisch und Blut, Entschuldigung, Fleisch und Bein. Sein Blut ist vergossen am Golgotha, Fleisch und Bein. Dann sagt der Herr dann, weißt du, was du tust? Hole mich ein bisschen Honig und Fisch. Sie geben es Jesus und sie schauen an, dass sie wissen, ein Geist, ein Gespenst kann kein Fleisch und Fisch essen. Jesus nimmt das und isst den Fleisch, Entschuldigung, den Fisch und den Honig. Und es verschwindet in das Auferstehungskörper von Jesus Christus. Weißt du auch, dass das einzige Öl in den Gebein kommt, ist Fischöl. Das heißt, er isst. Er sagt, ja, aber wieso isst Jesus Christus? Braucht er zu essen? Nein, er braucht nicht zu essen. Wenn Jesus zurückkommt und er drückt uns, bekommen wir einen Auferstehungskörper wie Jesus Christus. Und das kann auch essen. Er sagt, muss ich dann essen, um im Leben zu bleiben? Nein. Warum? Einfach um lecker zu essen. Das war ein Grund, um errettet zu werden. Amen. Dein ganzes Leben lang, die ganze Ewigkeit, fein zu essen. Feines Steak oder Fisch oder was auch. Und Mahlzeit, 3, 4, 5, 6, 7 Gänge. Einfach essen. Dass ich dick werde. Amen. Das wird direkt verwandelt. Wie die Toilette geht zu gehen. Ist nicht eine wunderbare Sache? Amen. Gratis, ewig, fein essen. Du brauchst nicht, du kannst einfach tun. Das ist wie Gott das Paradies ursprünglich gemacht hat. Mit Tieren, Pflanzen, Wasser, Flüsse, um da in eine perfekte Gemeinschaft, in ein perfektes Körper mit Miss Universum als seiner Frau die Ewigkeit zu verbringen. Aber der Mensch versaut die ganze Sache natürlich direkt wieder. Aber das sind wir gut nicht. Wir sind immer gut aus Geschichte, um alles zu versauen, was Gott uns gegeben hat. Amen. Jesus kommt auf die Erde und direkt kreuzigt sein einzig ausgewähltes Volk, ihm. Nicht die Heide, nicht die Schweizer, die Deutschen, nein, die Juden. Und heute sind es die Christen, die oft das Wort Gottes attackieren und den Unglauben verweigern, die Verheißung Gottes zu beanspruchen. Das heißt, wenn du Probleme hast mit Essen und zu viel isst, na, das ist das Einladung von Jesus, ideal, komm zu mir. Wer Durst hat, komm zu mir und trinke. Komm zu Jesus Christus. Hochzeit des Lammes ist ein Hochzeit, wo ein paar Millionen Christen, Heiligen, essen und trinken, tagelang, in jüdische Hochzeit, und man kann nicht dick werden. Amen. Also, Hochzeit wird so eingeladen. Denk mal nach. Man lädt dich einfach Hochzeit. Dann kommt so eine Hochzeit, Hochzeit, Festjahr, wochenlang Fest. Wie kommt dann alles? Ja, Madonna, die Hollywoodstars, alle Rock'n'Roll-Stars, de Politiker und so weiter, alle Sportstars, die kommen alle. Nou, keiner soll nein sagen. Eine Woche lang gratis essen. Aber in geistlicher Hinsicht, sagt Gott, wieso kommst du nicht zu meiner Hochzeit? Mit alle Heiligen aus dem Alten Testament von Adam, Noah, Mose, Abraham. Essen, was du möchtest. Alle Heiligen aus Christen, du bist erlaubt zu kommen. Eingeladen. Du kannst essen, was du willst, dein Leben lang, die Ewigkeit lang, wie die dick. Die meisten sagen dann, nein, danke schön. Bin schon versorgt. Ich habe schon einen Termin. Das ist tragisch, nicht? Das ist tragisch zu sehen. Wie die Menschen die Neigung haben, Gottes Einladung immer wieder abzulehnen. Wir lesen Lukas 24, Vers 44. Er aber sprach zu ihnen, das sind die Reden, die ich zu euch sagte, da ich noch bei euch war, denn es muss alles erfüllt werden, was von mir geschrieben ist im Gesetz Mose, in den Propheten und in Psalmen, in Torah, Ketubim und in die Geschriften. Das heißt, du brauchst Zeit zu nehmen, das Wort zu lesen. Das ganze Wort, in drei Teile im Alten Testament unterteilt. Es zu lernen, zu lieben. Und dann gibt Gott dir etwas, was du verstehen könntest. Und Gott braucht, dass du ein niedriges Verstand und ein gläubiges Herz hast. Wir lesen in Vers 45 von Lukas 24. Da öffnete er ihnen das Verständnis, dass sie die Schrift verstunden. Gott muss deinen Verstand und deine Augen öffnen. Wer führt dich? Soll der Heilige Geist sein. Der Heilige Geist führt dich in alle Wahrheit. Ich kann dich die Verse zeigen, aber der Heilige Geist muss dir die Überzeugung geben, das ist, was Gott dir persönlich zeigen möchte. Und wenn du nicht darauf handelst, nicht im Glaube, Jesu aufnimmst, nicht im Glaube, Schritte nimmst, dann kannst du nicht erwarten, dass Gott dich weiter Offenbarung gibt und Führung gibt. Du musst umsetzen, was du weißt, was richtig ist. Wir lesen deswegen in Vers 26 von Lukas Kapitel 24, musste Christus solches leiden und seine Herrlichkeit eingehen. Ja, er musste das leiden. Und 8 Tage später kommt eine andere Versammlung und da kommt ungläubige Thomas. Ungläubige Thomas hat gedacht, ja, ich habe einen Sonntag verpasst. Ich habe andere Dinge getan und so weiter. Und dann kommt er einen Sonntag später. Und was sagt Thomas? Thomas ist ganz klar in Johannes Kapitel 20. Er sagt einfach, wenn ich ihn nicht sehe, glaube ich nicht. Ja, das ist wie wir in der Altersorge sind. Was ich nicht sehe, glaube ich nicht. Ja, das ist ein Blödsinn. Du kannst auch keine Elektrizität sehen. Wenn du Finger reinsteckst, dann spürst du von selber, ob es Elektrizität gibt oder nicht. Amen. Es gibt es schon, aber du kannst es nicht sehen. Und wie einen jungen Kerl mal gesagt hat in der Klasse, dann hat der Biologielehrer gesagt, ja, Evolution ist schon bewiesen. Ist nicht bewiesen, aber das kann man nachvollziehen, dachte er. Aber Kreationismus, ja, muss an Gott sein, die kann man nicht sehen, die kann man das auch nicht nachvollziehen. Also was man nicht sehen kann, gibt es nicht. Nur sagt der kleine Bub, ich habe eine Frage. Ja, Lehrer, haben Sie Ihr Gehirn mal gesehen? Nein. Ja. Nach Ihrer Definition haben Sie auch kein Gehirn dann? Oder Vernunft? Das haben wir nicht gesehen, richtig? Gibt es auch nicht. Das ist eine blöde Art von Denken. Thomas doch denkt so und sagt, hey, ich muss ihn erst sehen, dann glaube ich. Na, nach 8 Tagen kommt Jesus Christus zu Thomas und dann lesen wir in Vers 26, über 8 Tage waren abermals seine Jünger drinnen und Thomas, mit ihnen kommt Jesus, da die Türen verschlossen waren und tritt mitten ein und spricht, Friede sei mit euch. Da spreche ich zu Thomas, ich gehe direkt zu Thomas. Reiche deinen Finger her und siehe meine Hände. Und reiche deine Hand her und lege sie in meiner Seite. Sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Na, was passiert dann? Sagt Thomas zu ihm, mein Herr und mein Gott. Das ist ein Text, der in jeder Bibel steht, auch die Jehovas Zeugenbibel. Mein Herr und mein Gott. Na, das ist entweder Gotteslästerung, oder Gott Anbetung. Das ist die einzige Möglichkeit. Nach Islam und Judaismus sind wir Götzenanbeter. Aber wir anbeten einen Mensch. Ich meine, das stimmt schon. Aber Problem ist, dieser Mensch nach Hebräer 1,3 ist das Bild Gottes. Das heißt, wir anbeten das Bild Gottes, Jesus Christus. Wir sind Götzenanbeter. Wir anbeten Gott. Jesus ist das Bild Gottes. Na, meine Frage ist, was anbetest du? Wenn du nicht Jesus anbetest, dann betest du etwas anderes. Dich selber, deine Vernunft, Religion, gute Werke. Was anbetest du? Das ist meine Frage. Wenn du nicht Jesus anbetest, sagt die Bibel, du gehst in die Hölle. Es gibt nur eine Möglichkeit, in den Himmel zu kommen. Glaubet an den Herrn Jesus Christus, dann bist du selig. Wenn du nicht glaubst, bleibst du schon unter Gottes Zorn, bist du unter Gottes Zorn, bist du schon gerichtet. Was tust du mit Jesus? Das entscheidet, wo du die Ewigkeit verbringst. Immer mit Gott oder in Hölle mit Satan. Was machst du mit ihm? Johannes 20, Vers 29, spricht Jesus zu ihm, zu Thomas. Weil du nicht gesehen hast, Thomas, so glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Selig bist du, wenn du heute nicht siehst, du siehst Jesus nicht und doch glaubst. Doch Glaube heißt, von Herzen glauben, dass Gott Jesus von den Toten auferweckt hat und mit dem Munde bekennen und sagen, Jesus, hier bin ich, als Sünder komme ich zu dir, ich vertraue dich als mein Heiland und mein Retter. Das ist alles. Das Einzige, was Jesus von einem Sünder fragt. Kein Sündenbekenntnis, ist dein Leben besser, einfach wie du bist, zu ihm zu kommen, wie die Übeltäter am Kreuz. Herr, gedenke mir, wenn du in dein Reich kommst. Der Rechtfertige soll leben durch Glauben. Ich vertraue meine unsterbliche Seele an diesem Buch zu, das ganz klar sagt, das Geschichtsbuch, Jesus von Nazareth ist gestorben, begraben, für meine Sünden gestorben und hat drei Tage wieder auferstanden. Wenn das so ist, hat er Tod und Hölle besiegt. Wenn das so ist, ist er nicht nur ein Mensch, ist er Gott. Wenn das so ist, kann ich nun, wie ich bin, zu ihm kommen und ihm vertrauen als meinen Heiland. Meine Frage ist, was hindert dich, um nun zu diesem Jesus zu kommen? Die Reihenfolge ist der Tod Jesu, für dich und mich, sein Begräbnis, sein Auferstehen und danach kommt die Gemeinschaft. Du möchtest Gemeinschaft mit Gott haben, es kann nur, wenn du erst kommst zu Jesu als deinem persönlichen Heiland. Du sagst, wie kann ich im Himmel kommen? Der einzige Weg zum Himmel, Glaube an Jesus Christus. Und aus Gnade seid ihr selig worden durch den Glauben. Dasselbe nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus den Werken, auf dass ich nicht ein Mensch rühme. Jeder andere Weg führt zur Hölle. Vertraue alles andere. Religion, Dinge, dich selber. Du schaffst es, du funktionierst. Das ist, was Gottes Wort sagt. So einfach. Du sagst, ja, ich möchte Jesus vertrauen als meinen persönlichen Heiland. Komm dann zu ihm, wie du bist. Und dann frag, Herr, gib mir auch die Sicherheit für meine Rettung aufgrund von deinem Wort. Das Buch lügt nicht. Alles ist lügenhaft in dieser Welt. Alle Fleisch ist lügenhaft, alle Bücher haben viele Lügen. Nur ein Buch ist recht. Das ist Gottes Atemmal, dieses Buch. Vertraue, was dieses Buch sagt über Jesus Christus, das fleischgewordene Wort Gottes. Jesus sagt, wer zu mir kommt, will ich niemals ausstoßen. Ich habe eine kaputte Beziehung gehabt. Mein Vater, meine Mutter haben mich ausgestoßen. Meine Kinder wollen mich nicht sehen. Meine Freundin, meine Frau möchten mich nicht sehen. Die haben mich ausgestoßen. Jesus soll dich niemals ausstoßen. Niemals. Wie sündig du auch bist. Wie groß die Sünde ist. Ja, das kann Gott nicht verzeihen. Falsch. Jesus möchte alles verzeihen. Er ist für die größte Sünde, Mord, Ehebruch gestorben. Für die größte Sünde. Wie die Zermörderin am Kreuz. Für ihn ist sie gestorben. Er ist gestorben für diejenigen, die ihm am Kreuz gehangen haben. Die Pharisäer und Schriftgelehrten. Die meisten wollen einfach nicht zu ihm kommen mit ihrer Sündenerkenntnis. Ich möchte abschließen mit Folgendes. Wenn du sagst, ich möchte zu Jesus kommen, was hindert dich, um heute, bevor du diesen Raum verlässt, zu Jesus zu kommen. Deine Sünde ihm zu übergeben. Und ihm, du bekommst seine Gerechtigkeit. Das ist der beste Deal, den du machen kannst. Kostet dir nichts. Hat Gott seinen einzig geborenen Sohn gekostet. Also zusammen noch abschließen mit Gebet. Vater, wir kommen zu dir. Wir danken dir für deine Liebe und deine Treue. Wir danken, dass du immer treu bist in einer Welt, die